Ich denke, wir haben vorhin sehr stark gemerkt, dass das, was da erzählt wurde, eben keine Theorie war, sondern ein Stück Durchlittenes. Eine Sache, die mit Sicherheit oft auch durchweint wurde. Und ich glaube, wir wollen uns diesen Fragen und diesem Thema auch ganz realistisch nähern. Und das Thema hier heute Nachmittag heißt Leid und Not. Wo aber bleibt Gott? Wo bleibt da unsere Freude? Geht das überhaupt? So wie man das so gerade schön gesungen hat, in dir ist Freude, in allem Leiden. Hat das ein Theoretiker vielleicht gedichtet? Einer, der keine Ahnung hatte? Oder kann man das wirklich so erleben? Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir uns wirklich intensiv mit diesen Fragen einmal auseinandersetzen, die ja von der Schrift her, von der Bibel her so angegangen werden. Wo kommt das alles her? Und wenn man dann in einer solchen Situation drinsteckt, was gibt man für eine Antwort? Hat man selbst eine Antwort? Und ganz besonders schwierig wird es ja dann, wenn man einem Menschen begegnen soll. Und stellen Sie sich vor, es läge jetzt einfach so ein paar Jahre zurück und Sie müssten dieser Dame, die eben das Zeugnis hier gegeben hat, dann so eben 14 Tage vielleicht oder eine Woche nach dem Tod ihres Mannes dann begegnen. Was würden Sie ihr sagen wollen? Wüssten Sie was zu sagen? Und dann merkt man ja, wie mit einem Mal dann so fast jedes Wort zu viel ist. Oder vielleicht kann ich es auch anders sagen. Man sagt dann wirklich nur Worte. Und Worte, die sind dann so leer, so schrecklich leer. Man kommt sich so hilflos vor. Oder andererseits, ich sage das gleichzeitig auch als Betroffener. Wie manchmal habe ich Menschen, die mir dann versucht haben, irgendetwas zu sagen in einer Situation, wo es einfach überhaupt keine Hoffnung und keinen Ausweg mehr gab. Wie manchmal habe ich gesagt oder auch gedacht, wärst du doch besser still gewesen. Es war ja doch nur eine Phrase, ein paar fromme Töne, aber stehst du denn wirklich dahinter? Hast du eine Ahnung von, was du redest? Ich glaube, das sind schon Fragen, mit denen man sich dann schon mal intensiver beschäftigen muss. Aber können wir eine Antwort geben von der Bibel her? Gibt es eine Antwort? Bleibt nicht manche Frage offen und ein Geheimnis? Ich glaube, es ist schon gut, wenn man einfach den Mut hat, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, und es ist auch sehr wichtig. Nämlich, es wäre schrecklich, wenn es einen, wie das so bei der Atombombe Nagasaki war, da sagte dieser Dr. Nagai, der die Atombombe mit nur wenigen ja überlebt hat, und das als Röntgenologe, also als Strahlenforscher, er sagte das dann, es hat die Menschen hier unvorbereitet getroffen. Ich glaube, man muss sich vorbereiten. So gut wie möglich und so bald wie möglich. Nun, ich möchte mit einem Beispiel einsteigen, einfach um mal ein Stück Dramatik darzustellen. Da steht eine junge Frau vor Ihnen oder vor mir, die erzählt mir ihre Lebensgeschichte. Es ist erst gut 2 Jahre her, das heißt jetzt im Sommer waren es 2 Jahre her. Sie ist irgendwo an einem Supermarkt, vielleicht so ähnlich wie das hier oben in Oberjettingen ist, da mit dem großen Parkplatz. Sie hat ein kleines Kind mit, halbes Jahr alt. Sie geht mit ihrem Einkaufswagen bis zum Auto, lädt ihre Sachen in ihren alten Golf. Sie bringt den Wagen wieder weg. Sie setzt ihr Kind hinten in den Kindersitz. Sie startet den Motor. Mit einem Mal steht neben ihr ein Mann mit einer Pistole. Er zwingt sie, die Nebentür aufzumachen, die Beifahrertür. Er setzt sich neben sie ins Auto und er regiert sie irgendwo im Wald. Dort im Wald hat er bereits Handschellen, Seile, Messer und bereitgelegt. Und jetzt beginnt ein Drama, was Sie sich nicht vorstellen können und was ich Ihnen auch nicht im Detail erzählen will. Nur dieser Mann versucht, sie zu vergewaltigen, was leider oder zum Glück nicht so gelingt, wie er sich das vorgestellt hat, weil das Kind im Auto schrie. Dann bringt dieser Mann der Mutter das Kind, macht ihr eine Hand los, dass sie das Kind festhalten kann. Und dann gelingt es erst recht nicht mehr, das, was er vorhatte, und sticht dann einfach bestialisch auf diese junge Frau ein, mit seinen Messern. Das Schlimme dabei ist, sie sagt diesem Mann, sie sei schwanger. Das war sie aber. Und dieser Mann geht her, und weil das eben nicht so geklappt hat, wie er sich das vorgestellt hat, und tritt ihr in den Bauch und sticht weiter mit den Messern auf sie ein. Zerschneidet ihr die Hände, zerschneidet ihr die Leber, die Brust, die Lunge, die Herzschlagader, trifft er so ganz eben. Und blutüberströmt, völlig nackt, schleppt sie sich dann, nachdem er mit dem Kind weggefahren ist, ungefähr 600 Meter aus dem Wald bis an die Straße. Und dort findet man sie dann. Nun steht diese Frau vor ihnen und sagt, wie kann Gott das zulassen? Und jetzt kommt erst der Höhepunkt. Dieser schreckliche Mensch geht dann her und nimmt das Kind also mit und wirft es irgendwo in einem anderen Wald eine Böschung runter, hunderte Meter von jeder Straße entfernt. Und dort wird dieses Kind dann gefunden, am nächsten Tag, von zwei gläubigen Leuten, die durch diesen Wald spazieren gegangen sind. Wie Gott die Dinge im, wirklich im Detail auch dann Rettung planen kann, ist hier wirklich zu sehen. Dieses Kind wird also gefunden. Man bringt es dann auch in das Bundeswehrlazarett nach Koblenz. Und auch die Mutter, wie gesagt, hat sich ja schleppen können bis zur Straße, wird dort gefunden von einem Bundeswehrsoldat, der Sanitäter war. Zwei junge Frauen halten an. Man besorgt Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei und weiß ich was alles. Und nun geht die Ringfahndung los. Wie gesagt, das Kind wurde dann am nächsten Tag gefunden, nicht durch die Ringfahndung. Diese junge Frau hatte noch ein HB von 4,0. Eigentlich nicht überlebensfähig. Man hat sie dann stundenlang operiert, um die ganzen Stichwunden überhaupt, naja gut, sie ist durchgekommen. Und jetzt das Schöne. Das Kind, als es dann gefunden wurde, hat man den Vater angerufen. Der Vater ist ins Bundeswehrlazarett gefahren nach Koblenz. Und als erstes, sie wussten gar nicht, wer dieses Kind war, weil es ja völlig blutverschmiert war. Viele Zeckenbisse. 14 Tage vorher Zecken geimpft worden. Wirklich gnädig, dass das so gelaufen ist. Und das Erste, was das Kind gesagt hat, als sein Papa reinkam, hat ihm die Ärmchen entgegengestreckt und hat gesagt, Papa. Stammelnd. Warum lässt Gott das alles zu? Das sind wirklich Fragen, die doch da offen bleiben. Und dann geht es weiter, die Mutter wird gerettet, also die kleine Tochter wird gerettet. Und als dann nach den weiteren Monaten das zweite Kind, was im Mutterleib war, geboren wird, ist das Kind vollkommen entstellt. Die Hüften, alles zertreten, den Kopf und so weiter. Was hat das für einen Sinn? Das ist eine ehrliche Frage, die dann da ist. Was hat das alles für einen Sinn? Ist das wirklich so, dass das alles nur sinnlos ist? Ich erzähle Ihnen nicht die Geschichte, um in irgendeiner Weise ein Geschichtchen zu erzählen, sondern das sind ja Fragen, die uns dann als Seelsorgern, als Pfarrern, als Pastoren gestellt werden. Da stehen diese Menschen vor Ihnen. Was soll das alles? Ich kann Ihnen nur eins sagen. Da hilft wahrhaftig nicht, dass man dann so ein Allerweltsglauben hat. Dass man dann so schön sagt, naja, man muss ja an irgendwas glauben. Und dann vielleicht so nach dem Motto, an ein höheres Wesen. das reicht da nicht mehr aus. Oder ich erinnere mich an eine junge Frau, bin ja damals hier von Unterjettingen aus in diesem Frühjahr weitergefahren nach Freiburg, eine Luxemburgerin, die ich dort in der Krebsklinik besuchte. Sie hatte auch die Leukämie, eine ähnliche Form wie meine Frau. Und es waren die letzten Tage, die sie noch lebte, als ich sie dort besuchte. Und dann sagte sie, ja, wäre es nicht richtiger gewesen, der Gott da, ich sage das so, wie sie das formuliert hat, der Gott da hätte mich leben lassen und mit 70 Jahren wäre doch die Leukämie früh genug gewesen. Sie war 34, als sie starb. Und dann sagte sie, wenn wir miteinander gesprochen und gebetet hatten, dann sagt sie, wo ist denn da der Gott? So in ihrem luxemburgischen Deutsch. Wo ist denn da der Gott? Können Sie das verstehen? Ich denke, da reicht normaler Glaube nicht aus. Entweder ich habe eine ganz persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott durch den Herrn Jesus, oder ich gehe daran kaputt. Das ist wirklich so. So könnte ich Ihnen viele dramatische Erlebnisse aus dem eigenen Leben und als Seelsorger erzählen. Und jetzt gerade durch die letzten Monate, seitdem diese Zeugniskassette von meiner Frau und mir so eben aus den letzten 5, 6 Jahren, was wir da berichtet haben, so rund geht. Sie glauben gar nicht, wie viele Stunden meine Frau oft am Telefon sitzt und hat diese Menschen am anderen Ende. Aber auch eine große Chance. Ganz, ganz große Möglichkeit, Menschen einfach zu helfen, dass sie in dieser für sie so großen Sinnlosigkeit einen Sinn sehen lernen. Und ich möchte einmal fragen, zum Beispiel, was macht das für einen Sinn, wenn zum Beispiel jemand krank wird? Was macht das für einen Sinn, wenn jemand wie dieser Alexander im Mutterleib schon zertreten wird? Was macht das für einen Sinn, wenn jemand behindert auf diese Welt kommt? Was macht das für einen Sinn, wenn wir dann eigentlich, wie wir das eben gehört haben, dann dastehen im Leben und sagen, Vater, warum hast du mir das alles wegnehmen müssen? Hat das einen Sinn? Es gibt da ein Beispiel im Neuen Testament. Ich habe mich viele Jahre nicht daran gewagt, darüber zu predigen, einfach weil man vielleicht dann in den Geruch kommen könnte, ja, ja, Pfarrer, Sie haben gut reden. Aber jetzt, nachdem ich ja selber viele Nöte durchlitten habe und ich weiß ja, wie das ist, wenn man gesagt bekommt, maximal 3 Monate zu leben, nicht? Das habe ich ja seit vielen Jahren hinter mir und immer wieder ist ja auf die Grenze erreicht worden. Und Gott hat mich immer wieder rausgeholt. Okay, das ist offensichtlich ja so, dass meine Mission noch nicht beendet ist. Aber ich weiß ja, wie das ist, wenn man gesagt bekommt Krebs. Ich weiß ja, wie das ist. Ja, wenn dann kein Arzt mehr überhaupt eine Chance sieht und so weiter. Okay, darüber will ich ja jetzt nicht reden. Aber deshalb habe ich nie gewagt, über diesen Text zu sprechen. Und trotzdem ist er ja wahr. In Johannes 9, im Johannesevangelium, ich lese da mal einige Verse vor, da steht Folgendes. Und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Was hat das für einen Sinn? Ein Mensch, der eigentlich gar nicht richtig in dieser Welt, noch gar nicht richtig Mensch geworden war, noch gar nicht wirklich sein Leben begonnen hat zu leben, hat Gott ihm da so von vornherein schon sein Augenlicht genommen? Wie ist das einzuordnen? Und dann geht's weiter mit Vers 2 und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Ich muss wirken die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Bis dahin zunächst mal. Was hat das alles für einen Sinn? Die Jünger, und jetzt müssen wir das ja ehrlich einmal so im Zusammenhang sehen, die Jünger hatten ja irgendwo recht. Das muss man ja wirklich deutlich sagen, wenn wir überlegen, dass sie hier fragen, Meister, wer hat von denen gesündigt? Der Jesus hat ja nicht gesagt, dass dieser junge Mann oder auch die Eltern, dass sie sündlos gewesen sind. Aber der Jesus macht hier deutlich, es ist nicht Ursache gewesen dafür. Nur, weil sie gesündigt hatten, dass sie deshalb jetzt dieses besonders Schwere durchleben müssen? Ich glaube, das darf ich einfach mal so sagen, wir müssen uns auch als Nicht-Betroffene viel mehr damit auseinandersetzen, anderen auch Antwort geben zu können. Die Jünger waren natürlich sehr schnell bei der Hand und haben gesagt, aha, klar, blind geboren, Moment mal, wo liegt die Schuld? Kann ja eigentlich nur Vater oder Mutter gewesen sein, nicht? Blind geboren, also. Wir sind auch manchmal ein bisschen vorschnell dann mit unseren Bewertungen. Aber trotzdem, wie begegnet der Jesus diesen Menschen? Beziehungsweise, wie begegnen wir einem solchen Menschen? Haben wir da eine Antwort? Haben wir da wirklich von dieser Liebe wie der Jesus? Können wir da wirklich helfen, Antwort geben? Und der Jesus als der Sohn Gottes, als der Schöpfer, der Liebe in Person war, der konnte diesen Menschen oder diesem Menschen in einer ganz besonderen Weise begegnen, ganz sicher. Trotzdem müssen wir einfach ehrlicherweise zunächst mal sagen, die Jünger hatten mit ihrer Anfrage, waren es eventuell die Eltern, als Schuldige, hatten sie zunächst mal recht. Das muss man sehen. Und zwar ist es eine berechtigte Anfrage aufgrund der 10 Gebote. In den 10 Geboten steht sehr deutlich, dass Gott segnet bis ins 1000. Glied, wen? Die ihn lieb haben und seine Gebote halten. Aber Fluch bis ins 3. und 4. Glied. Bei denen, die ihn hassen, die nicht nach seinem Willen, nach seinen Geboten fragen. Also waren die Jünger ja eigentlich auf dem richtigen Weg, hier diagnostisch zu fragen, wo lag die Wurzel, wo ist das Übel, wo liegt die Ursache? Und trotzdem sieht der Jesus die Dinge anders. Er sieht viel tiefer, er weiß, was hier los ist. Und das Schöne ist, hier steht ja dieses Wort und Jesus ging vorüber, fast so nebenbei. Er ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Er sah. Ich finde es großartig, das muss man mal so richtig auf sich wirken lassen. Wenn der Jesus durch diese Welt geht, das geschieht ja heute noch, nicht in Person, aber durch seinen guten Geist, und er gebraucht auch Menschen, dann hat er ein ganz besonderes Auge. Und er hat ein besonderes Auge für solche, die in Not sind. Ein besonderes Auge für die Witwen und Waisen. Das hat er versprochen. Schon im Alten Testament sagt Gott das zu. Und wenn er hier sieht, wenn er hier ein Auge auf diesen Menschen wirft, dann dürfen wir das für uns bis heute wissen. Gott sieht. Aber warum sieht er? Um zu helfen oder um zu zerstören? Um zu verurteilen oder um aufzurichten? Und hier sagt er, warum er sieht. Ich muss wirken die Werke des, der mich gesandt hat. Beziehungsweise in Vers 3, es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Was hat Gott hier vor? Nun, in diesem Zusammenhang müssen wir zunächst einmal ganz lieb fragen, nochmal mit den Jüngern, wie war das denn eigentlich mit dem Sündenfall? Wir können diese Frage nur klären, wenn wir zurückschauen bis zum Sündenfall. Und beim Sündenfall wird deutlich, dass die Schlange die Eva betrog. Das heißt, Eva bzw. Adam und Eva lebten ja unter der Herrschaft Gottes. In dieser wirklich Liebesbeziehung zu dem lebendigen Gott. Da war immer Kommunikation, da war immer ein Kontakt. Wunderbare Situation für die beiden. Und dann kommt die Schlange, sie betrog die Eva. Die Eva tut, was die Schlange wollte. Und was passiert dann? Dann muss mit einem Mal ab sofort die Eva auf immer, oder auf Adam, auf immer tun, was die Schlange wollte. Gott hatte den Menschen eingesetzt hier auf diesem Planeten Erde als Verwalter. Und dadurch, dass sich der Mensch Satan untergeordnet hat, übernimmt Satan die Verwaltung dieses Planeten Erde. Da liegt das eigentliche Problem. Und daraus ergibt sich jetzt diese Notsituation, dass der Mensch unter der Herrschaft der Sünde ist. Unter der Herrschaft Satans. Klar, Moment. Nicht Gott ist der, der Not und Leid und Tränen und Schmerzen, all diese Auseinandersetzungen, all das Böse. Und wenn ich die erste Geschichte nochmal wachrufen darf, mit dieser jungen Frau und diesem armen Kind und jetzt dem Neugeborenen dann, nicht? Das ist nicht Gottes Geschichte gewesen, sondern Ursache der Sünde. Ursache dessen, dass sich der Mensch von Gott abgeseilt hat, dass er unter der Herrschaft der Sünde ist. Man muss sich doch fragen, wie kann das sein, dass so ein junger Mann, nicht, der war so bei 30 Jahre alt, wie ist das möglich, dass ein Mensch zu sowas fähig ist? Na, ist doch klar. Und dann kann man nur die Antwort geben. Ja, Ergebnis der Sünde. Ursache Sündenfall. Trennung von Gott. Wäre der Mensch in der Nähe Gottes geblieben, hätte es den Sündenfall nie gegeben, wäre es zu solchen brutalen, gemeinen, unbeschreiblichen Situationen in der Daseinsweise des Menschen oder in der Geschichte des Menschen nie gekommen. Es hätte nie Kriege, es hätte nie Tränen gegeben, nie. Auch Mord nicht, auch böse Worte nicht. Wäre alles nicht gewesen. Ja? Wie ist das? Kann man diese Sache einordnen? Finden wir hier eine Antwort? Zunächst einmal müssen wir sagen, die erste Antwort, die dieser Text uns hier gibt, ist, dass oft durch heilige, ich nenne es mal so, heilige Ausweglosigkeit, wir oft anfangen, überhaupt nach Gott zu fragen. Nochmal. Da, wo wir in Ausweglosigkeiten hineinkommen, und ich sage nochmal dazu gleich, Gott ist kein Feuermelder, ja? Aber wo wir in heilige Ausweglosigkeiten kommen, da fangen wir oft erst an, nach Gott zu fragen. Und das geschieht hier in gleicher Weise. Gott begegnet diesem jungen Mann. Und jetzt müssen wir einfach sagen, vom Psalm 139 her, ist er nicht auch Liebesgedanke Gottes? Auch wenn er behindert zur Welt kam. Selbstverständlich. Gott hatte ihn gedacht. Nicht Zufallsprodukt von zwei Menschen, einem Mann und einer Frau, sondern Liebesgedanke Gottes. Und er war einer, der von Gott gedacht, von Gott gewollt. Aber Gott hatte einen Plan mit ihm. Und wenn wir jetzt diese Geschichte, dieses Beispiel hier vor uns haben, Johannes 9, mit diesem blinden jungen Mann, dann sehen wir einfach, dass Gott viel weiter im Voraus gedacht hat mit ihm. Er wollte ihm in einer Weise begegnen, die unvorstellbar groß ist. Diese erste Begegnung mit ihm ist natürlich erstmal, Jesus sieht ihn. Ja? Und darüber hinaus, nicht nur, dass der Jesus ihn sieht, sondern er will seine Macht an ihm offenbaren. Das tut er dann auch, indem er dann, ja, das kennen wir ja, diese Geschichte, er macht dann einen Brei und er legt ihn auf seine Augen und er wird sehend. Und das Schlimme dabei ist, sowas geschieht auch noch auf dem Sabbat. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten sind ganz begeistert. Die sind fast rührig bemüht, jetzt diesen jungen Mann auszuquetschen, natürlich, nicht? Und natürlich auch seine Eltern, wieso und warum und wer das gemacht hat und so, nicht? Und sie kennen ja die Geschichte. Und dieser junge Mann kommt dann ganz einfach zu dem Zeugnis und sagt ihnen, ja, das war dieser Jesus, aber näher kennen tue ich ihn auch nicht. Aber, wie gesagt, diese Behinderung musste sein. Lass uns das mal ganz positiv sehen. Diese Behinderung musste sein, damit was geschieht, damit Gott ihm begegnen konnte, in dem Herrn Jesus. Hätte er vielleicht von Anfang an zwei gesunde Augen gehabt, wäre Gott ihm so nie begegnet, nie. Und von daher ist das eine sehr positive Begegnung. Nur, wenn ich solche Texte lese, dann denke ich sehr lange betend darüber nach oft. Und da ist mir aufgefallen, es hat schon bis dahin vorher eine Begegnung gegeben mit diesem jungen Mann. Nicht erst da, wo der Jesus ihn heilte. Sondern wissen Sie wo? Im Augenblick der Zeugung. da war Gott schon dabei. Ja, schon im Augenblick der Zeugung war Gott schon dabei. Es war sein Liebesplan mit ihm. Sehen wir das doch vielleicht mal aus einer völlig neuen Perspektive. Deshalb, diese heilige Ausweglosigkeit ist wichtig. Wie gesagt, auch hier im Alten Testament, wo Volk Israel denn über dem Schilfmeer, nicht? Sie gehen von Ägypten los, sie wollen ins verheißene Land. Und als sie über dem Schilfmeer sind, eigentlich schon fast so, dass man sagen könnte, sie können das verheißene Land Milch und Honig schon fast schmecken und fast riechen. Da sagt Gott zurück, Marsch, Marsch. Hinter das Schilfmeer. Und dann liegen vor ihnen rechts die Berge. Dann direkt vor ihnen das Schilfmeer und hinter ihnen stehen mit einem Mal die ägyptischen Streitwagen. Völlig am Ende. Und da erleben sie Macht Gottes in einer Art und Weise, wie wahrscheinlich nie vorher und kaum hinterher. Nämlich dann stellt sich Wolken- und Feuersäule zwischen das ägyptische Heer und das Volk Israel. Und jetzt kommt das Schöne. Die Ägypter hatten stockfinster, absolute Dunkelheit. Und durch diese Dunkelheit kamen sie nicht hindurch, dass sie hätten die Juden, die ja praktisch unbewaffnet waren, jedenfalls nicht lange nicht so bewaffnet waren wie diese ägyptischen Streitwagen, dass sie die hätten angreifen können. Und auf der anderen Seite, wo das Volk Israel lagerte, mitten in der Falle, da war es taghell. Gott machte es hell. Und so kann man das oft erleben, gerade in so schwierigen Situationen, dass eigentlich, wo man meinen müsste, es müsste nur dunkel sein, dass es da wirklich ganz hell wird. Nochmal, dieser junge Mann hier, er kam nicht zu Jesus, wie wir das sonst oft haben, nicht? Wie die, weiß ich, die Aussätzigen, nicht? Sie sehen da irgendwo und dann schreien sie, Jesus, guter Meister, erbarme dich unser, oder... dass sie da einen Blinden hören vor Jericho. Der hört, da laufen viele Leute vorbei. Und dann fängt er an zu fragen, was ist hier los, dass hier so viele Leute unterwegs sind. Und als sie ihm sagen, ja, ist Jesus von Nazareth, da schreit er, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Nein, nein, hier nicht. Hier hat der Jesus den Blick genau für ihn. Spezifisch auf ihn gerichtet. Er wusste, was mit diesem Mann los war. Schöpfungsmäßig schon, das heißt, von seiner Zeugung an wusste der Jesus, diesen Mann, der Jesus nämlich der Schöpfer dieser Welt, nur dass das mal nebenbei klar ist, ja? Hebräer 1 lesen wir das unter anderem auch. Er wusste, was mit diesem Mann also ist. Und er wollte genau diesem Mann begegnen. In dieser Situation, zu dieser Sekunde. Er sah ihn. Schön. Dann, man brachte ihn also nicht zu Jesus hin, sondern Jesu Blick von langer Hand vorbereitet. Behinderung vor. Was hatte Gott mit der Behinderung vor? Wollte er einen Menschen einfach so, naja, nach und nach kaputt machen? Nein. Sondern was Gott vorhatte, war, diesem Mann zu begegnen, sich ihm zu offenbaren, sich herrlich zu erweisen an ihm. Er sollte nicht die unendliche Katastrophe erleben, sondern der Weg zurück zu einem sinnerfüllten Leben. In der Begegnung mit dem Herrn Jesus findet dieser Mann sinnerfülltes Leben. In der Begegnung mit dem Herrn Jesus erlebt er wirklich Rettung und Heil. Hier beginnt sein Leben wirklich lebenswert zu werden. Wir sehen jetzt hier verschiedene Begegnungen. Wie gesagt, erste Begegnung, erstmal schon bei der Zeugung. Zweite Begegnung, der Jesus sieht ihn und offenbart, es geht hier um die Werke Gottes, die geschehen sollen. Und dann, wie gesagt, nach der ganzen Auseinandersetzung mit allem hin und her, dann sehen wir mit einem Mal, wie der Jesus hier in sein Leben hineintritt. Er macht ihm die Augen heil. Er kann jetzt schauen, aber, darf ich das mal so sagen, was nützen geöffnete Augen? Was nützen Augen, die sehen können, wenn man innerlich blind und Gott nicht sehen gelernt hat, nicht kennengelernt hat? Das reicht nicht aus. Also wie viele Leute laufen auf dieser Welt herum, die können gucken, zwar mit Sehhilfe, mit einer Brille auf der Nase, okay, aber die können doch gucken. Haben die deshalb wirklich ein sinnerfüllteres Leben? Nur weil sie schauen können? Nein, das Entscheidende ist die dritte Begegnung. Nachdem man ihn ausgefragt hat, auf seine Eltern herangeholt hat, nachdem man die Nachbarn und Freunde gefragt hat, ist das dieser Blinde? Und dann am Sabbat geheilt. Die Eltern merken, oh, jetzt wird es langsam schrecklich, nicht? Der Hohe Rat, der tobt langsam. Beziehungsweise diese von der Behörde hier, nicht? Geistlichen Behörde des Volkes Israel, die wollen uns langsam ans Leder. Das sagen sie lieber, also fragt ihn selbst, der ist doch alt genug, der ist doch lange großjährig, nicht? Also, der ist doch mündig, nun fragt ihn doch selber. Und dann fragen sie ihn, und das muss ich Ihnen einfach mal vorlesen, das ist zu schön zu lesen. Da riefen sie zum anderen Mal den Menschen, der blind geboren worden war, und sprachen zu ihm, also Vers 24 folgende, gib Gott die Ehre. Ja klar, wollte er ja auch, nicht? Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Das sagen die jetzt die Pharisäer hier und Schriftgelehrten. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Wirklich? Sagt dieser junge Mann, dem die Augen geöffnet worden war, der ehemalige Blinde. Dieser Jesus, ist er wirklich ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Schön, nicht? Also toll. Das sprachen sie zu ihm. Was tat er dir? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, ich habe es euch doch schon gesagt. Ihr habt es nicht gehört? Was wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Mensch, das ist ja fast eine Provokation, nicht so? Aber dieser junge Mann ist völlig unbedarft. Er erzählt das so, wie ihn das so bewegt und so, nicht? Ganz, ganz normal. Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind des Mose Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist ein wunderlich Ding, dass ihr nicht wisset, wo ihr doch so schlau seid, nicht? Dass ihr nicht wisset, wo er her ist und er hat mir meine Augen aufgetan. Es ist einfach großartig. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und tut seinen Willen, den hört er. Das ist ein großartiges Bekenntnis. Vom Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Also, dieser Blindgeborene hat eigentlich ein wunderbares Zeugnis, eine wunderbare Erklärung eigentlich, geistlich fundiert. Der wusste besser Bescheid als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Jetzt werden die natürlich ganz böse. Sie antworteten ihm und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und stießen ihn hinaus. Und jetzt kommt es zur dritten Begegnung mit dem Herrn Jesus. Also erste Begegnung schon bei der Zeugung. Die zweite Begegnung, der Jesus öffnet ihm die Augen. Er hat ihn genau gesehen. Deshalb hören Sie, Sie in Ihrer Situation, keine Sorge, Gott sieht Sie auch. Der Jesus sieht Sie auch. Auch da, wo Sie nicht weiter wissen. Auch da, wo wirklich Not und Leid und keine Auswege mehr gesehen werden können. Wo Ausweglosigkeit unser Leben einfach prägt und bestimmt. Keine Angst, Gott sieht. Und jetzt passiert etwas. Der Jesus geht wieder diesem Mann nach. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Also die Pharisäer, beziehungsweise die Kultgemeinschaft des Volkes Israel. Er war ausgestoßen worden. Und da er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an des Menschen Sohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's? Auf das ich an ihn glaube. Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und fiel vor ihm nieder. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die, die da sehen, nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden. Solches hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun, ihr aber sprecht: Wir sind sehend. Bleibt eure Sünde. Wir sehen also hier drei verschiedene Begegnungen. Und grundsätzlich, so als Leitgedanke, können wir wirklich so drüber, jetzt von unserem Thema her, als Antwort geben. Thema hieß ja Leid, Not, wo aber bleibt Gott? Ich glaube, es gibt keine Not und kein Leid, wo Gott, obwohl er es nicht müsste, in seiner Liebe nicht nachgeht und uns über diesen Weg gerne zurückholen möchte. Leid und Not sind Heimsuchungen Gottes, im wahrsten Sinne des Wortes. Gott möchte uns heimsuchen, damit wir den Weg nach Hause finden. Was bringt es also, wenn man gesund und fröhlich und weiß ich was alles, aber eine ganze Ewigkeit verloren wäre? Das wäre das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Und deshalb, wenn Gott in unser Leben Druck hineinlässt, dann dient es immer oder sollte es von Gott her gesehen dazu dienen, dass unser Leben im Letzten reicher wird. Die Erfahrungen mit ihm machen, die wir vielleicht bis dahin nie mit ihm machen konnten. Vielleicht so als Schlussgedanken etwas für die, die bewusst mit dem Herrn Jesus leben. Wie gesagt, ich weiß ja selber, wie das ist, wenn es durch Tiefen geht. Vielleicht nur so ein paar ganz kurze Stellen. Einmal Römer 8, 28 folgende. Ist das nicht großartig zu wissen, dass jeder Weg mir zum Besten dienen muss? Ich sage bewusst, aber nur für Menschen, die bewusst mit dem Herrn Jesus leben. Dann muss mir jeder Weg zum Besten dienen. Das heißt, jeder Weg muss mich näher zu Gott hinbringen. Oder 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben einen solchen Schatz, das heißt diesen Schatz Christus in uns, in irdenen Gefäßen. Das heißt in einem sehr zerbrechlichen, anfälligen Tonkrug. Mit welchem Ziel? Auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Was Gott also vorhat, ist seine große Kraft in unserem Leben offenbaren. Aber unsere Grenzen müssen dann oft eben auch erreicht sein, dass wir merken, jetzt bin ich am Ende, jetzt fängt Gott erst richtig an. Oder in 2. Korinther 1 auch sehr, sehr schön zu sehen, und das möchte ich denen tröstend sagen, die selbst durch große Nöte und Tiefen gehen. Vielleicht das so auf dem Hintergrund, auf des eigenen Erlebten, auch das, ich habe nochmal ein paar Kassetten hinten hingelegt, von dem, wie wir berichtet haben, aus den letzten 5, 6 Jahren. Ist es nicht so, dass jeder Weg, den wir auch aus Gottes Hand annehmen und den Gott uns führt, als gläubige Menschen, dass der nicht nur uns selber Segen sein darf, sondern dass wir dadurch anderen Segen werden dürfen? Was Gott also vorhat, ist, er will uns in uns, an uns und durch uns verherrlichen. Das ist sein Ziel. Also nochmal, er will sich in uns, an uns und durch uns verherrlichen in seiner Weise. Und deshalb jeder schwere Weg, wenn er auch noch so unmöglich erscheint, ist von Gott gedacht für Gläubige als ein Weg, der uns näher zu Gott bringt, mehr Erfahrungen machen dürfen mit ihm und anderen zum Segen werden. Das kann ich auch so aus Erfahrung sagen. Und vielleicht darf ich das so als letztes, als Abschluss erzählen. Wir sind im Moment gerade dran mit einem jungen Mädchen. Wir haben sie kennengelernt, 16-jährig. Es war in diesem Jahr, im Februar, Ende Februar, war in Koblenz bei uns eine Aktion, Knochenmarkspenden, Aufruf wegen eines kleinen Jungen, der mit 2 Jahren Leukämie hat, aber eben ja, durch die Art der Leukämie nicht in eine volle Remission kam. Also man hat ihn nicht krebsfrei gekriegt für eine kurze Zeit, um dann mit dem eigenen Knochenmark eventuell wieder zu transplantieren oder so. Man suchte also einen passenden Spender. Und durch diese Aktion sind so gut 5000 Leute nach Koblenz gekommen, um dort 10 Milliliter Blut erstmal sich abnehmen zu lassen. Und dann wird dieses Blut typisiert, so heißt das, also wird untersucht, ob man da einen passenden Spender dann unter diesen 5000 finden könnte. Und die Zahl ist etwa so, dass man etwa rechnet, von 280.000 Spendern findet man vielleicht einen passenden darunter. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Aufwand ist. Okay, wir wurden gebeten, dort mitzumachen, eben als Betroffenen. Wir sind dann dahin gefahren, das heißt, ich bin zunächst mal hingefahren zu dem letzten Vorbereitungsabend, weil ich dort gebeten wurde, einiges davon zu erzählen, überhaupt ein bisschen Einblick zu geben, weil ich mit Sicherheit viel mehr weiß darüber als die meisten normalen Ärzte. Und waren auch Ärzte da, die mir auch gesagt haben, also so viele Details und all diese Hintergründe und Entwicklungen und so, und dass da 42 Sorten und wie sich die zusammensetzen und, das haben wir selbst nicht gewusst und so weiter. Okay, gut, ich habe dann also da kurz sprechen können, viele Details einfach mal so darstellen, dass die Leute überhaupt als Mitarbeiter, 120 Mitarbeiter überhaupt wussten, was da überhaupt ist, für was sie das da machen. Bei der Gelegenheit haben wir dann Folgendes gemacht, 120 dieser Zeugniskassetten, nur mit einem anderen Titel versehen, und da haben wir dann draufgeschrieben, Erfahrungsbericht Leukämie. Muss ja nicht gleich so fromm klingen, ne? Ist doch gut. Okay, und diese 120 Kassetten habe ich dann einfach auf den Tisch gestellt und habe gesagt, so kann sich jeder von den 120 Mitarbeitern, kann sich jeder eine Kassette mit heimnehmen. Und das haben auch sehr viele getan. Und am nächsten Tag bereits kamen etliche und sprachen uns an. Wir hatten dann Möglichkeit, auch über Rundfunk und Fernsehen verschiedener Sendungen einfach da zeugnishaft wirklich manches zu berichten. Okay, bei dieser Gelegenheit lernten wir eine Familie kennen, und das waren dann die Eltern und der Bruder von diesem Mädchen, von dem ich jetzt spreche, von der Tamara, so heißt sie, und sie baten uns, ob wir sie nicht mal besuchen könnten. Warum? Weil Tamara sehr niedergeschlagen war, sie hat eine Form der Leukämie, die sehr, sehr schwer zu behandeln ist, sie hat eine chronische myeloische Form. Jedenfalls, es war nicht so ganz ohne. Man hat sie dann zunächst mit Interferon 2 behandelt, das hat auch eigentlich ganz gut angeschlagen über die ersten Monate, und dann mit einem Mal ist sie in einen Blastenschub hineingekommen, das war dann im Juni dieses Jahres. Aber ich erzähle, so Schritt um Schritt. Blastenschub ist also, dass die Krebszellen dann explodieren, sie hat dann über 90% Krebszellen gehabt. Jetzt passierte Folgendes, wir kamen dann hin, wir hatten das dann so ausgemacht miteinander. Wir haben sie besucht und unser Gebetsanliegen war ja, ihnen nicht nur von der Krankheit her einiges sagen zu können, sondern ihnen wirklich vom Evangelium her Grund unter die Füße zu schaffen, Fundament zu geben, damit sie wirklich auch durch diese schwierige Zeit hindurchkamen als Familie. Es waren so vielleicht 2,5 Stunden, wo wir miteinander gesprochen hatten, natürlich immer Fragen über Krankheit, Krankheit, Krankheit. Ist ja auch verständlich. Und unser, wie gesagt, Gebetsanliegen, ich fand kein Sprungbrett. Wie könnte ich anfangen damit? Und dann sagte mit einem Mal die Mutter, wissen Sie, Herr Wende, unsere Tamara hat ein Problem und eine Frage. Könnten Sie ihr da vielleicht helfen? Ich sage, was ist das denn für eine Frage? Und dann sagte sie, Tamara kann nicht sterben. Tja, ich sage, da gibt es doch eine Lösung. Dann habe ich innerlich in meinem Herzen gejubelt, weil jetzt war das Sprungbrett, jetzt konnte ich ja was sagen. Und dann sagte die Mutter weiter, und jetzt können wir etwas erleben von dem, wie gesagt, Gottes Plan schon bei der Zeugung, ist Gott dabei, Liebesgedanke Gottes. Und dann auch diese Begegnung, wie Gott durch seinen Geist diese Begegnung ermöglicht hat jetzt, und zwar wie, durch seinen Geist, nämlich Tamara hatte immer einen Satz in ihrem Kopf, und sie wusste ihn nicht zuzuordnen, wo der herkam, wer das gesagt hat und so. Und zwar sagte dann die Mutter, dieser Satz läuft ihr ständig nach. Sie kann ihn nicht vergessen, aber sie weiß nicht, wo der steht oder wer das gesagt hat. Ich sage, wie heißt denn dieser Satz? Und dann sagte sie, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oh, ich sage, das ist doch ganz einfach. Das hat der Jesus gesagt, das steht Johannes 14, Vers 6. Dann sagte sie, ich muss dazu sagen, sie kommen aus dem Katholizismus, sagte die Mutter, das wissen Sie so einfach? Ja, ich sag, klar, also, das ist ja wohl das Mindeste, dass man das wissen muss als Pfarrer, nicht? Also so, okay, gut. Sie holten dann ihre Bibel, wir haben dann die Bibel aufgeschlagen, sie hat sich das dann angemalt und so. Und dann habe ich ihnen erzählen können, was dieses Wort bedeutet. Da habe ich ihnen eine ganze Stunde wirklich Rettungsaktion Gottes erzählt. Und als ich damit so zu Ende war, wie gesagt, völlig ungläubige Familie, dann habe ich gesagt, was halten Sie davon, wenn wir jetzt die Hände miteinander falten und zusammen beten? Das war ja was völlig Neues. In der Familie miteinander beten. Alle gucken sich an. War so ein Moment, was soll es werden? Und dann sagte die Mutter, doch, ja, bitte. Dann sage ich, okay, falten wir die Hände miteinander. Ich habe dann gebetet. Und so wie wir miteinander gebetet hatten, haben wir uns dann auch anschließend das Du angeboten, dass also die Brücke leichter zu überschreiten war. Und es war so ein intensiver, schneller Zugang zueinander. Wir haben dann in den nächsten Tagen jeden Tag miteinander telefoniert. Und Tamara hatte den Wunsch, so, weiß ich, 45 Kilometer von uns, hatte dann den Wunsch geäußert, sie wollte sich mit mir mal so ganz alleine so über, ach, doch manche Frage, die sie so bewegte, doch unterhalten. Und dann sind die Eltern mit ihr gekommen, haben uns besucht. Die Inge, also meine Frau, hat sich mit den Eltern im Wohnzimmer zurückgezogen, hat mit ihnen gesprochen und ich mit der Tamara alleine. Und sie wollte dann sehr, sehr viel wissen über die Bibel und über ganz konkret, wie das mit dem Sterben ist und all diese ganz konkreten Fragen. Und sie haben dann beide, oder ja, einmal die beiden Elternteile, Vater und Mutter, und auch die Tamara, ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Wirklich bewusst zu dem Herrn Jesus gekommen. Und dann sagt dieses Mädchen, und ich sage das bewusst, und jetzt ist das eigentlich nur ein Abbild von Johannes 9 hier, dann sagt dieses Mädchen, Rainer, jetzt kann ich sterben. Jetzt kann ich sterben. 16 Jahre. Im Juni war dann ihr Geburtstag, wurde sie 17 und da hatte sie Folgendes gesagt ihren Eltern und auch ihren Großeltern, ihre Tante und Onkel, alle, die dabei waren. Das war mein schwerstes Jahr und mein schönstes Jahr. Ich habe Jesus in meinem Herzen. Ist das nicht großartig? Und dann sagte sie, ich habe immer gedacht, meine Krankheit sei nur Verlust. Aber sie ist mir Gewinn geworden. Hätten wir als Familie je Jesus kennengelernt? Im Juli kam sie dann, wie gesagt, Juni, Juli an der Schwelle, kam sie dann in ein Rezidiv, das heißt also, dass die Krebszellen förmlich explodierten. Man hat dann die erste Chemotherapie gemacht mit schlimmen Auswirkungen und Folgen und Nebenwirkungen und sie hat überhaupt nichts gebracht. Die Krebszellen blieben in gleicher Höhe. Dann hat man eine zweite Chemotherapie gemacht, genauso mit Alexandranoplastin, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wie das auch mit meiner Frau geschehen war. Und das hat dann wirklich teilweise gegriffen und dann ging sie ja sehr schlecht, auch im Nachhinein noch mit anderen Medikamenten. Und dann hat man die Krebszellen so weit runterbekommen, dass sie eigentlich fertig war zur Transplantation. Jetzt muss ich dazwischen erzählen, der ganze Mund ging kaputt natürlich, die ganzen Schleimhäute, Magen, Darm und so weiter, egal. Nur so als Andeutung. Und dann riefen die Eltern bzw. der Bruder sonntags mittags an. Wir waren gerade dabei beim Mittagessen. Und ganz aufgeregt sagte der Mark dann, der Tamara geht's ganz schlecht, ob wir nicht kommen könnten schnell. Und dann sind wir dahin gefahren in die Klinik. Ich kann das nur so sagen. Ich habe viel, viel Not und viel Leid gesehen. Und wir haben sie immer regelmäßig besucht. Wenigstens zweimal die Woche bin ich zwischen den Diensten von irgendwohin dahin gefahren, wenn es kritisch war. Aber dann war es so eine ganz, ganz fast ausweglose Situation. Sie hatte über 40 Fieber, keine Zellbildung mehr, hat schon über 3 Wochen praktisch nichts wahrgenommen mehr. Auch nichts essen können, weil der ganze Mund kaputt war. Sie hat nämlich dann in den sowieso kaputten Mund aus Versehen, da ist dann so eine Lösung mit Wasserstoff, muss natürlich 1:20 verdünnt werden, da hat sie die falsche Flasche erwischt und hat dann Wasserstoff so pur in den Mund, da war der ganze Mund auch noch verbrannt auch noch. Also es war schrecklich. Und wie gesagt, hohes Fieber, nichts mehr essen, Mund kaputt und keine Zellbildung mehr. Da kam ich dorthin, Professor Pralle war auch da. Es war alles ausweglos und er sagte dann sehr deutlich mir, er sähe keine Chance mehr, dass sie den Tag noch überlebt. Wie gesagt, als ich dann an ihrem Bett stand und dieses Bild des Erbarmens, anders kann ich das nicht sagen, ich will das doch nicht näher beschreiben, da vor mir sah, habe ich erstmal so von hinten hinter ihr gestanden am Bett, die Eltern von der anderen Seite, habe einfach geweint, weil das können sie überhaupt nicht beschreiben, was das ist. Dann bin ich auf die andere Seite, wo ich das dann irgendwo für mich ein Stück verdaut hatte und dann habe ich Jakobus 5 aufgeschlagen, habe sie angesprochen, habe das vorgelesen, habe das einfach so erklärt und das ist seit 3 Wochen das Erste, was sie wieder behalten hat, was sie überhaupt wahrgenommen hat. So gnädig ist Gott auch. Dann habe ich mich an ihr Bett gekniet und habe ihr die Hände aufgelegt und über ihr gebetet. Am nächsten Morgen war das Fieber weg, 36,8. Der Mund war von Sonntagabend bis Montagmorgen abgeheilt, dass sie essen konnte. Das ist das Erste, was sie gegessen hat seit 3 Wochen. Und man hat Blut abgenommen und die ersten 9 Zellen waren da. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Ich sage das einfach bewusst dazu. Gott hat dazu ganz massiv eingegriffen, wirklich. Und dass auch der Professor Broller das gesagt hat, ganz offiziell. Nur, dann hat man ihr einen Platz in der Klinik zur Transplantation nicht gegeben, obwohl sie genau vorbereitet war. Manchmal unbegreiflich, nicht? Wenn der Vater gesagt hätte, komm, kein Problem, 100.000 Mark schwarz über die Theke, wäre sie sofort aufgenommen worden. Aber so hat man gesagt, nein, wir nehmen einen anderen Patienten, wo wir Geld zusätzlich bekommen. Ist das nicht furchtbar? Ja. Aber jetzt kommt das andere. Sie ist dann wieder in ein Rezidiv hineingeraten. Krebszellen explodierten, knapp 60%. Man hat dann jetzt mit 2-mal Chemotherapie wieder probiert. Das, was eben, weiß ich, 2 Monate vorher gegriffen hat, dieses Medikament, hat jetzt nichts mehr gebracht und so weiter. Also große, große Nöte. Und dann hat sie Folgendes gesagt. Das finde ich ganz wichtig bei diesem Thema. Mama und Papa, ist es nicht gut, dass ich diese Leukämie habe? Und nicht zum Beispiel meine Cousine, die gleichaltrig ist? Ich weiß doch, wo ich hingehe. Und dieses Mädchen, egal, die hat Schmerzen, unbeschreiblich. Dass ich sagen kann, ich weiß, ich bin in Gottes Hand. Sie erlebt ständig Frieden Gottes. Ständig. Den größten Nöten. Und wie gesagt, dann sind Dinge gemacht worden, bin wieder da gewesen, haben mit ihr gebetet und so. Und Gott hat Gnade geschenkt, gestern konnte sie aus der Klinik nach Hause. Obwohl man am Sonntag noch gedacht hätte, sie stirbt. Gestern ist sie nach Hause gekommen. Ja, was soll das alles? Wenn ich das alles so überlege, wie gesagt, Not und Leid, wozu? Nichts anderes als Gott will uns begegnen. Und der Bruder sagte jetzt so vor einer Woche, ich habe auch angefangen, ich möchte, dass mein Leben unter Gottes Hand ist. Ich will mit Jesus leben. Not und Leid soll nicht zerstören, sondern soll dazu dienen, dass wir den Herrn Jesus kennenlernen und von daher wirklich ein erfülltes Leben haben. Und eine ganz sichere Ewigkeit. Gott segne uns dazu. Amen.